Hallo und herzlich willkommen im Podcast der Fantastik-Bestenliste. Ich bin Suse.
Und ich bin Lara. Im Podcast stellen wir einmal im Monat die aktuellen Bücher der Bestenliste vor.
Außerdem haben wir regelmäßig fantastische Menschen zu Gast, mit denen wir uns über ihre Bücher unterhalten.
Wir wünschen euch viel Spaß.
Es war lange Zeit still um unseren Podcast, aber jetzt sind wir wieder in alter Frische da und versorgen euch wieder mit tollen Buchtipps und interessanten Gesprächen rund um die Fantastik. Heute unterhalten wir uns mit der Fantastikautorin Melanie Vogeltanz.
Aber vorher gibt es natürlich erstmal noch die aktuelle Bestenliste. Die Nominierungstexte stammen von den unterschiedlichen Jurymitgliedern. Wir hoffen, für euch ist das eine oder andere Spannende dabei. Viel Spaß!
Platz 10, Joe Abercrombie, Zauberklingen. Mit Zauberklingen liefert Joe Abercrombie einen neuen Meilenstein der Industrialisierungsfantasy. Er erzählt vom Gegensatz zwischen Armut und Reichtum, zwischen Investoren und denen, die alles verloren haben. Dabei erschafft er Figuren, die sich selbst übertreffen wollen und daran zerbrechen.
Platz Nummer 9. Julie Kagawa, Im Schatten des Fuchses. Der Auftakt der Trilogie der US-amerikanisch-japanischen Autorin weist ein interessantes Gemisch aus exotischer Fremdheit für westliche Rezipientinnen und gleichzeitig genügend bekannte Plot- und Rollenmuster auf. Die beiden Hauptfiguren, Yumeko, eine Kitsune, ein magisches Geschöpf, das sich sowohl in einen Menschen als auch einen Fuchs verwandeln und zaubern kann, und Tatsumi, ein Dämonenjäger, sind beide damit beauftragt, eine magische Schriftrolle zu verschiedenen Bestimmungsorten zu bringen. Durch Täuschung gelingt es Yumeko, ihn zu überzeugen, sie auf ihrer gefährlichen Reise zu begleiten. Humorvoll, spannend und voller Eindrücke in die japanische Kultur.
Platz 8, Marlon James, Schwarzer Leopard, Roter Wolf. Eine Rückkehr zum mythischen Erzählen jenseits abgegriffener Psychologisierung des realistischen Mainstream-Romans. Kann das in der entzauberten postmodernen Welt gelingen? Marlon James' Roman ist der Beweis. In Schwarzer Leopard, Roter Wolf wird die Welt nicht erklärt, sondern bebildert. Der Autor vertraut auf die Dynamik seiner Fabulierkünste, wenn er den homosexuellen Ich-Erzähler auf eine epische Quest durch ein brutales Parallelwelt Afrika grauer Vorzeiten schickt. Abseits standardisierter Handlungsmuster und dazu noch völlig eigenständig im Sound, haucht die Sprachgewalt dieses Hybrids zwischen Mythos und Sozialkritik den fantastischen Roman Neues Leben ein.
Platz Nummer 7. Annette Jurecki, Von Rache und Regen, Regentänzer. In einer fantastischen Welt, deren Alltag vor allem von Regen bestimmt wird, treffen sich Ria und Nusa. Die beiden Männer sind mit völlig unterschiedlichen Werten aufgewachsen und stehen eigentlich auf verschiedenen Seiten eines alten Krieges. Annette Jurecki hat mit Von Rache und Regen, Regentänzer, einen Roman im Stream of Consciousness-Stil geschrieben, der sich viel mit den romantischen Gefühlen der beiden Protagonisten beschäftigt und dabei einen Fokus auf die Charakterentwicklung legt. Das Buch wird regelrecht lebendig durch die Dynamik der beiden Figuren und der tolle Weltenbau rundet das Ganze ab.
Platz 6, Marie Grashoff, Neon Birds. Die Menschheit steht gefühlt am Rande des Abgrunds, denn eine künstliche Intelligenz verwandelt von ihr infizierte Menschen in gefühllose Wesen. Diese werden technisch aufgerüstet und können nur schwer bei Angriffen zurückgeschlagen werden. Mehrere junge Leute werden nun in diesen Kampf geworfen, der von ihnen alles abverlangt und den sie gewinnen müssen, wenn sie die Menschheit bewahren wollen.
Platz Nummer 5. Dietmar Dart, Neptunation. Ein interdisziplinäres Team aus hochspezialisierten WissenschaftlerInnen macht sich auf die Suche nach einem verschollenen Raumschiff, das unter deutsch-sowjetischer Leitung vor dem Ende des Kalten Krieges ausgeschickt wurde, um das Sonnensystem zu besiedeln. Doch anstatt das Geschick ihrer Vorgänger zu rekonstruieren und zu erklären, weshalb die geheimnisvolle ostdeutsche Alexandra Burkhardt, die nach einer Meuterei das Kommando übernahm, inzwischen Signale vom Neptun sendet, werden die ExpertInnen bald in ihre ganz eigenen Abenteuer verstrickt. Denn die Fragen nach Macht und Kontrolle werden von der Erde geradewegs in den Weltraum getragen und rütteln bald an den Festen jener scheinbar unumstößlichen Grundlagen unseres Wissens, die wir Naturgesetze nennen. Dietmar Dart gelingt, was fast niemand fertigbringt, nämlich in seiner verkopften und exkursreichen Wissenschaftsfiktion für Fortgeschrittene in jedem Kapitel eine allumfassende Liebe für eine Menschheit durchscheinen zu lassen, die in ihren kulturellen Errungenschaften über sich hinauswächst.
Platz 4. Melanie Vogeltanz, Shape Me. In einer ernährungsoptimierten Gesellschaft, die lebensmittelgerecht nach Kalorienbedarf verteilt, ist es endlich gelungen, das Bewusstsein einer Person in den Körper einer anderen zu transferieren. Doch genutzt wird diese bahnbrechende neue Technologie primär dazu, reichen Menschen das Abnehmen zu ersparen. Als der Körper einer unschuldigen jungen Frau gestohlen wird, macht sich die Schattenseite dieses Systems bemerkbar. Melanie Vogeltanz gelingt klug, witzig und auf den Punkt, ein Science-Fiction-Thriller rund um das Thema Leiblichkeit, der spüren lässt, dass es wenig Persönlicheres gibt als den eigenen Körper und sich der Frage widmet, in welchen Situationen diese persönliche Grenze überschritten wird. Dass neben Ernährungsmustern andere zentrale Handlungselemente chronische Krankheiten und die Pflege von Angehörigen sind, verleiht dem Ganzen ein Gewicht, das bei einem so kurzen Buch überrascht, sich aber zugleich vollkommen folgerichtig anfühlt.
Platz 3. Judith und Christian Vogt. Wasteland. Leylei und Zito leben in einem postapokalyptischen Deutschland, in dem sich die Menschen zu unterschiedlichsten Gemeinschaften zusammengeschlossen haben. Brutale Biker-Gangs gibt's genauso wie Sekten und stationäre Siedlungen, die vom Handel leben und zutiefst pazifistisch und menschenfreundlich eingestellt sind. Das fragile Gleichgewicht wird jedoch gestört, als Zito im verseuchten Ödland ein mysteriöses Baby findet. Eine Utopie in der Dystopie, die unglaublich lustige Momente hat, die Lesenden aber auch sehr nachdenklich zurücklässt.
Platz 2, N.K. Jemisin, Brennender Fels. Brennender Fels ist der zweite Teil von N.K. Jemisins großartiger Trilogie, Die große Stille. Und auch in der Fortsetzung geht es genauso episch weiter wie in Teil 1, Zerrissene Erde. In jedem Moment spannend, überraschend und poetisch erzählt, widmet sich der Roman der Geschichte von Essen und ihrer Tochter, die in immer gewaltigere Ereignisse hineingezogen werden.
Platz 1. Leigh Bardugo, Das neunte Haus. Leigh Bardugo, die mit Das Lied der Krähen bereits auf den Bestsellerlisten vertreten war, schaltet in ihrem neuen Roman einen Gang höher, was die Darstellung von Gewalt und Gekröse angeht. Ihre Protagonistin Alex, Studentin an der Universität Yale, besitzt die Fähigkeit, Geister zu sehen und gerät in einen Mord- und Verschwörungskomplott, weil ihre Elite-Uni hinter den Kulissen und nur für Eingeweihte sichtbar von schwarzen Magiern beherrscht wird, die miteinander so manches Hühnchen zu rupfen haben. Bardugo erzählt durchweg packend. Die krude Story nimmt man ihr jedoch nicht so ganz ab. Das war die Bestenliste für diesen Monat und jetzt geht es weiter mit unserem Interviewgast.
Und wir haben heute Melanie Vogeltanz als Gästin im Podcast. Hallo Melanie.
Hallo, danke schön für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist und magst du dich mal ganz kurz unseren Hörern und Hörerinnen vorstellen?
Ja, also Melanie Vogeltanz ist mein Name, wurde schon erwähnt. Ich schreibe hauptsächlich Fantastik in verschiedenen Ausprägungen, hauptsächlich düstere Fantastik. Das ist Fantasy, Dystopien, auch ein bisschen Horror. Und ja, wie gesagt, das mache ich schon recht lange. Also ich bin jetzt schon ungefähr 10 Jahre dabei. Eigentlich ist das Wichtigste, was man wissen muss, in Wahrheit. Was man vielleicht noch erwähnen kann, ich habe mittlerweile schon so ein bisschen den Ruf, dass es bei mir keine Happy Ends gibt. Das ist jetzt mittlerweile ein Disclaimer, den ich versuche, tatsächlich bei jedem Buch irgendwie vorauszuschicken, weil ich nicht möchte, dass die Leute dann am Schluss rausstehen und kurz enttäuscht sind. Also ich bin sozusagen ein Verfechter des realistischen Endes. Das heißt, ich finde, das geht immer schlecht aus, aber diese Garantie des Happy Ends, die man in der Fantastik auch hat, die hat nicht.
Ja, wieso ist das natürlich gewachsen, dieses eher pessimistische Ende? Oder hast du dich, weil du selber Fantastik gelesen hast gesagt, oh, immer diese Happy Enden, so ist die Welt nicht. Hast gesagt, ich schreibe nur pessimistische Enden für immer. Oder wie kam das?
Nein, das eigentlich gar nicht. Es gibt tatsächlich auch Bücher von mir, die völlig im Chaos und in der Katastrophe enden. Aber also einerseits ist es, ja, es ist natürlich gewachsen in dem Sinne, dass ich einfach versuche, meine Geschichten sich entwickeln zu lassen. Also ich möchte meine Geschichten und meine Figuren sozusagen nicht in irgendeine Schublade ziehen, auch zum Beispiel nicht in einer Genre-Schublade und auch nicht in einer Plot, in einen Plot-Rahmen zwängen, in den sie nicht reinpassen. Und da habe ich dann beim Schreiben einfach festgestellt, dass ganz viele Geschichten und auch ganz viele Figuren, dass da ist einfach kein Happy End angelegt. Zum Beispiel in Tiere gibt es immer sehr, sowohl in Filmen als auch in Büchern, wenn Helden durch schlimme Katastrophen gehen und durch Krieg und was weiß ich. Und am Ende geht es ihnen gut damit und niemals muss jemand in die Therapie nachher oder hat ein Trauma davon getragen. Und das ist einfach auch etwas, was ich, das ist in der Welt einfach nicht. Ich verstehe es total, dass irgendwie, das gibt ja auch so diesen Eskapismus in der Literatur, also sprich, ich lese, weil ich nicht die reale Welt sehen möchte, sondern weil ich eben auf dieses Ende vertraue. Am Ende wird alles ziemlich auch gerechtfertigt, ist auch in Ordnung. Aber ich persönlich fühle mich beim Schreiben damit nicht wohl, dass ich weiß, es sieht immer gut aus. Ich finde, das nimmt auch sehr viel Spannung weg. Wenn ich immer weiß, egal durch welche Krise der Held geht, am Ende geht es ihm gut. Das finde ich eigentlich ein bisschen langweilig.
Ja, du hast ja auch gerade ein neues Buch rausgebracht, Shape Me heißt es. Da gibt's ja auch mehrere Perspektiven. Wir reden da gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber, aber ich würde noch gerne ein paar Schritte zurückgehen und so ein bisschen über deine Anfänge als Autorin sprechen. Wenn du magst, erzähl uns doch so ein bisschen darüber, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du Autorin geworden bist? War das für dich schon immer so ein Traum und du hast einfach irgendwann angefangen zu schreiben und hattest dann deinen ersten Roman fertig und mit ein bisschen Glück hast du einen Verlag gekriegt und so weiter? Oder wie lief das so? Wie war das für dich?
Das war tatsächlich so, dass ich das einfach schon immer wusste. Also ich habe angefangen mit einem, naja, man kann es nicht wirklich Buch nennen. Ich habe es damals mit dem Namen, dass ich herumgekritzelt und geschrieben habe, als ich 9 war und gesagt habe, boah, jetzt schreibe ich ein Buch. Ich weiß eigentlich nicht, was daraus geworden ist. Irgendwo in den Weiten in meinem Windows-PC, in meinem uralten, damals verloren gegangen. Das habe ich dann mit 11 nochmal gemacht und da habe ich es dann auch wirklich zu Ende gebracht. Ich habe dann 2 oder 3 Jahre daran geschrieben und am Ende war da irgendwie so ein Monster-Manuskript mit 1200 Seiten fertig.
Krass.
Und das habe ich damals auch veröffentlicht, das wurde dann aufgeteilt in 2 Bände und das gibt es heute nicht mehr zu kaufen und ich hoffe, es liegt auch nirgendwo mehr irgendwo auf eBay oder sonst wo herum, weil das möchte ich eigentlich begraben und vergessen wissen, diese Anzeige. Aber also ja, ich wusste es einfach schon sehr früh und habe noch viel früh reingekauft in diese Verlagswelt, habe viele, viele Fehler gemacht bei der Verlagssuche auch. Es gab dann viele Konkurse und abenteuerliche Geschichten von einer Verlegerin ist zum Beispiel mit meinem Manuskript quasi nach Afrika abgehauen und war nie mehr gesehen.
Also, was?
Ja, das war echt krass. Also das Buch wurde veröffentlicht und dann ist auf einmal der Kontakt komplett abgebrochen.
Ja.
Und ich habe 2 Jahre gebraucht, um sie zu finden. Sie hat selber geschrieben und dadurch bin ich dann über ihren Verlag an sie reingekommen. Und da hat sich dann herausgestellt, dass ich mit ihren Kindern irgendwie nach Afrika abgehauen und alle Brücken abgebrochen und ja, total abenteuerliche Räumepistole. Also ja, ich bin durch.
Wow.
Hat sich einige Fehler gelaufen, bevor ich mich in der Fantastik-Szene einigermaßen zurechtgefunden habe und Leute gefunden habe, die da mit Herz und Seele dabei sind und wo ich mich wohl und gut aufgehoben fühle. Also obwohl ich eigentlich schon seit ziemlich langer Zeit schreibe und auch schon seit relativ langer Zeit veröffentliche, also die Sachen, die wirklich ihren Platz gefunden haben in der Szene, das ist eigentlich erst seit, ich würde sagen, 2013 oder 2014, also wo ich angefangen habe, bei Ohne Ohren zu veröffentlichen. Das sind für mich die Veröffentlichungen, die wohl sehr viel fehlen. Und alles davor war Lehrgeld. Ja, und seit Ararat, würde ich sagen, das ist auch ein Science-Fiction-Roman, der da auch Ohne Ohren erschienen ist, die Shaping jetzt mein neues Buch. Seitdem bin ich auch auf Messen unterwegs und ja, bin so richtig drinnen in der Szene.
Und Science Fiction ist so dein Genre oder bist du da relativ offen? Hast du auch mal jemals dran gedacht, nicht Fantastisches zu schreiben?
Also Science Fiction ist eines meiner Genres. Wie gesagt, ich bin da in der Fantastik relativ breit angelegt. Solange es düster ist, mache ich fast alles. Also das Einzige, was ich nicht machen würde, wäre High Fantasy, also die ganz klassische Elfen- und Drachengeschichten, einfach weil ich das auch nicht so gerne mehr lese. Aber ansonsten mache ich wirklich sehr viel und ich habe auch einen Thriller geschrieben, der nicht fantastisch ist. Der liegt noch bei mir so in der Schublade rum. Das war eigentlich damals ein Projekt für einen Verlag, der das haben wollte, und dann ging der Verlag aber auf Kurs und jetzt liegt das bei mir rum. Also im Prinzip war das auch gar nicht so, wie jetzt unbedingt einen Thriller schreiben, weil eigentlich mag ich es, wenn wir fantastische Elemente in einer Geschichte sind, weil man hat einfach viel mehr Freiheiten.
Ich habe vor einiger Zeit auf der Fantastik-Bestenliste im Kommentarbereich einen Kommentar nicht freigeschaltet von einem Typen, der ein bisschen gewettert hat gegen Fantastik, die von Frauen geschrieben wird. Er liest das grundsätzlich nicht und jetzt schreibst du darüber hinaus auch keine sogenannte Romantasy, sondern eher düstere Fantasy. Düstere Science-Fiction, auch Horrorromane der etwas härteren Gangart. Musst du dich da auch mit Vorurteilen rumschlagen?
Ja, das war vor allem am Anfang und mit Horrorgeschichten ein Problem. Da wurde mir einmal von einem Leser vorgeworfen, ich bin ja erstens viel zu jung, um sowas zu schreiben, und zweitens viel zu weiblich. Und deswegen nimmt er mir das nicht ab und entweder ich lüge, was meine Identität betrifft, oder ich habe sie geklaut.
Wow. Was, wie reagiert man da drauf?
Naja, erst einmal war ich total perplex. Und ja, danach kann man eigentlich immer noch drüber lachen. Also man kann eigentlich nur Mitleid mit Leuten empfinden, die so ein beschränktes Weltbild haben. Ich glaube, es nutzt gar nicht viel, wenn man sich mit solchen Leuten auf eine lange Diskussion einlässt. Das war auch relativ am Anfang und mittlerweile glaube ich, dass das nicht mehr passieren würde, weil ich jetzt einfach schon so viele Veröffentlichungen habe, dass klar ist, ich bin jeder, keine Ahnung, ein Pen-Name, der gar nicht wirklich existiert. Ich bin nicht ein 40-jähriger Typ, der irgendwo im Keller sitzt und tippt und, keine Ahnung, ein Stockfoto parat hält oder sonst was. Und ja, also ich glaube, mittlerweile würde das nicht mehr vorkommen, aber halt dieser Grundgedanke, sowas wird nicht von Leuten wie mir geschrieben, oder der Gedanke, ja, sowas sollte nicht geschrieben werden, oder es kann nicht gut sein, wenn du das schreibst, das glaube ich, ist schon doch in einigen Köpfen vorhanden. Aber ich kriege das nicht mehr so stark mit, dadurch, dass also die Fantasy-Community als solche ist da, glaube ich, schon recht offen und ist da schon viel weiter als da jetzt dieser random Dude damals im Internet.
Ja, da muss man halt auch aufpassen, gerade wenn man vielleicht auch noch ganz neu ist, so mit dem ersten oder zweiten Roman, der dann auch ein bisschen in die Öffentlichkeit kommt, das ist so ein Feedback, das kann einem ja auch sehr zusetzen, so. Hattest du da irgendwie, wie bist du damals damit umgegangen? Hast du das einfach ignoriert und hast dann aus Trotz einfach weitergemacht? Oder hattest du irgendwie dann damals schon irgendwie ein Support-Netzwerk oder was? Oder was würdest du Leuten, die heute anfangen, jungen AutorInnen mitgeben, wenn die auf sowas stoßen?
Also Leuten, die gerade anfangen und die solche Probleme haben, denen kann ich nur raten, sich Gleichgesinnte eben zu suchen und sich einen Support zu suchen. Das hilft ungemein. Ich hatte das in der Anfangszeit eben gerade nicht. Und ich fand das dadurch schon recht schwierig. Während heute, also ich meine, es gibt ja immer noch Leute, die Verrisse schreiben und sich beschweren. Ich hab zum Beispiel auch weibliche Leser, die sich beschweren, es ist zu wenig Romance in meinen Büchern, auch wenn ich nicht sehe, wie sie überhaupt darauf kommen, dass da überhaupt eine drin sein sollte, einfach nur, weil der Name des Autors leidet ist. Keine Ahnung.
Genau, schreib doch mal eine Romantik-Story mit nicht Happy End. Dann sind sie bestimmt auch nicht glücklich.
Es gibt da tatsächlich so in meinem Hinterkopf ein Projekt, das in diese Richtung geht. Also ob ich das jemals umsetze, weiß ich nicht. Das wäre eher so eine Spaßidee. Aber die Idee ist vorhanden, dass ich tatsächlich mal Romance anfange mit allen Klischees, die man sich denken kann, und dann so gegen Mitte des Plots ist dann alles zusammen. Das Idee hatte ich tatsächlich schon und würde, das müsste man natürlich dann unter Pseudonym machen, damit man vorausahnen kann, was in der Richtung das läuft. Das würde mich wirklich interessieren, wie das ankommen würde und wie die Reaktionen wären, aber das wäre dann so Meat-Trolling Romance. Ich muss vielleicht hier jetzt auch noch dazu sagen, ich habe überhaupt gar nichts gegen Romance und auch überhaupt gar nichts gegen Leute, die das gerne lesen und gerne schreiben. Muss ich vielleicht noch voraus, nicht, dass das jetzt so rüberkommt, dass ich mich jetzt abgrillig über Romance äußern. Aber
Nee. Das ist ja ein valides Genre, sowohl zum Schreiben als auch zum Lesen. Aber es gibt halt dieses Klischee und diese herabwürdigende Meinung, dass Frauen halt nur das könnten. Und da kann man sich ja mal entgegenstellen, ohne dass man gleich sagt, das andere ist Kacke. Nee, es ist nicht Kacke, aber es ist Kacke zu sagen, dass Frauen nur das schreiben können. So.
Genau, gut gesagt. Ja.
Aber wenn jetzt Romance nicht so dein primärer Fokus ist und du sagst, du magst eher düster, wo kommt denn so deine Themen her? Hast du da irgendwie, recherchierst du auch viel zu irgendwelchen, sag ich mal, aktuellen politischen Sachen, oder ist primär einfach dein persönliches Umfeld, einfach die Dinge, die du erlebst, und dann spannst du daraus was, oder wie gehst du daran, oder was sind Themen, die dich auch einfach als Autorin interessieren?
Also grundsätzlich schreibe ich über einfach alles, was mich interessiert, und ich glaube, ich habe das zumindest bisher noch keine Grenzen entdeckt, was mich stark interessiert, sind zum Beispiel auch mythologische Themen. Das kommt jetzt in Shaken natürlich weniger vor, aber gerade so in meinem Dark Fantasy und historische Fantasy, in diesem Kram, da ich lese irrsinnig gerne zum Beispiel auch Fachbücher über verschiedene Mythologien, historische Bücher lese ich auch sehr gerne. Also Fachbücher, überwiegend Romanbücher. Also da finde ich immer, also eine unerschöpfliche Quelle an neuen Ideen. Also so lange kann ich gar nicht leben, was ich da alles schreiben möchte. Und natürlich aktuelle Themen natürlich auch. Also gerade bei Shaken war das wirklich etwas, das gehen wir fast schon ein bisschen so sehr dann in die Thematik rein, aber ich sage es trotzdem, weil sie gerade gefragt. Bei Shaken war zum Beispiel auch diese Beobachtung der Einschränkungen, die der Staat sozusagen in das Gesundheitssystem oder in die Gesundheit der Bevölkerung allgemein ein. Also welche Eingriffe der Staat da trifft, also die verschärften Rauchgesetze, die da kamen, und oder auch die Tatsache, dass wir jetzt überall auf den Lebensmitteln diese Nährwerttabellen haben und so weiter, und überhaupt, dass das geht in der Bevormundung bis zu Mind the Step, weil die Leute nicht nur selber sozusagen darauf schauen, dass da jetzt eine Lücke ist bei der U-Bahn und solche Geschichten. Ich habe mir gedacht, wie weit würde das wohl gehen, wenn man das noch weiter spinnen würde. Also das sind so diese, alles, was ich im Alltag beobachte, kann irgendwie mich so beeindrucken, dass ich mir denke, ja, was wäre wenn, und dann Roman drüber schreibe.
Ich wollte gerade nochmal auf das Pseudonym zurückkommen. Da sind wir dann schon wieder bei dem Thema von vorhin nochmal, das würde dazu passen. Das ist ja MM Vogeltanz. Hast du das gewählt, weil du nicht gleich signalisieren möchtest, da schreibt eine Frau härteren Horror, oder aus welchem Grund das Pseudonym?
War auch ein Hintergedanke, ja. Überwiegend wollte ich auch einfach einen klaren Kontrast schaffen zu meinen anderen Büchern, weil die Sachen, die unter diesem Pseudonym, quasi Pseudonym erscheinen, sind eben schon um einiges deftiger, als was ich normalerweise schreibe. Das heißt, ich wollte damit auch klar signalisieren, Leute, die jetzt meine Dark Fantasy-Sachen lesen, könnten damit ja vielleicht ein bisschen überstrapaziert werden. Aber ja, es war schon auch der Gedanke dahinter, geschlechtsneutrale Pseudonym, wobei ich mittlerweile nicht mehr so sicher bin, ob das eigentlich der richtige Weg ist. Also es war mal ein Versuch, um zu schauen, sind die Rückmeldungen dadurch anders oder ist das Kaufverhalten dadurch anders, gibt es irgendwas. Aber ich glaube, eigentlich, man muss es anders machen. Man muss gerade als Frau, sollte man wahrscheinlich eher unter den Klarnamen auch solche Sachen veröffentlichen, um zu zeigen, wir sind auch da und wir schreiben das auch.
Ja, das ist, also ich meine, das ist leider ja immer noch gang und gäbe, dass das viele Frauen gerade machen. Also auch die super erfolgreichen fantastischen AutorInnen machen. Also ich meine, N.K. Jemisin zum Beispiel, N.K., die hat sich auch abgekürzt. Und wer weiß, ob wie der Erfolg gewesen wäre, wenn das von Anfang an so klar gewesen wäre. Aber du hast recht, eigentlich müsste man jetzt erst recht sagen, wir wollen uns da jetzt auch nicht mehr verstecken. So, ich glaube auch, dass die Zeit mittlerweile reif ist durch neue, ja, ich sage jetzt nicht mal neue Vertriebswege, weil so neu ist das nicht, aber ich glaube, es ist halt vielleicht auch ein bisschen offener mittlerweile aus der strukturellen Sicht, aber es gibt halt noch viel zu tun und da müsste vielleicht so Offenheit und Klarheit gerade erst recht kommen. Ich denke, da hast du recht.
Ja, es ist sicher ein schwieriges Thema, weil natürlich möchte ich als Autorin schon noch irgendwie einen gewissen Verkaufserfolg auch erzielen. Und im Praktikum ist jetzt schon, ist das vielleicht eine Strategie, die anschlagen würde. Offensichtlich tut sie das manchmal nicht sehr wohl. Aber ja, so vom ideologischen Standpunkt ist es irgendwie zweifelhaft, ob das der richtige Weg ist.
Ja klar, das ist auf jeden Fall aber ein valider Punkt, weil ich meine, man ist ja auch einfach wirtschaftlichen Sachzwängen so ein bisschen unterworfen. Ja. Also es bringt dir ja nichts, wenn du jetzt einen Roman unter Klarnamen veröffentlichst, der verkauft sich nie und dann kannst du gar nicht mehr schreiben, weil du kein Geld mehr hast. So. Ja. Ich meine, es ist ja jetzt sowieso nicht so, dass im deutschsprachigen Raum, gerade in der Fantastik, die Leute alle super reich sind und im Geld schwimmen, so. Also das ist natürlich auch eine total schwierige Abwägung, die du da immer wieder machen musst, wahrscheinlich.
Ja, es ist auch allgemein immer so ein Balanceakt zwischen wirtschaftlichem und ideologischem. Also das ist ja auch schon, allein beginnt ja schon bei welches Thema behandle ich. Es gibt ja da so irgendwie so unsichtbare Gesetze, die man befolgen muss, wenn man in einen Großverlag unterkommen möchte. Und also diese Frage, ob ich mich jetzt dem Mainstream sozusagen unterordnen möchte, damit ich vielleicht in einen Großverlag komme, das ist natürlich auch etwas, womit sich wahrscheinlich jeder Autor, der jetzt bei Kleinverlagen untergekommen ist, irgendwann mal stellt. Bleibe ich sozusagen bei den Nischenthemen, weil mich die interessieren und weil die zu wenig bedient werden? Oder versuche ich mich doch am Mainstream, damit ich einmal doch mal bei den Großen mischen kann? Das ist, glaube ich, auch etwas, das viele Leute sich immer wieder fragen. Und ja.
Hast du dir die Frage auch schon aufgestellt?
Ja, natürlich. Wobei, ich glaube, es war Markus Heitz, einer der großen Silberrücken der Fantastischen, der mal gesagt hat, es kann auch total in die Hose gehen. Du kannst ein Jahr lang an einem Roman schreiben, hinter dem du nicht stehst und wo du denkst, der kommt an, weil das gerade läuft, und dann reißt du gar nichts damit und hast im Prinzip ein Jahr verschwendet.
Ja.
Ist natürlich auch immer die Gefahr. Und ich persönlich denke mir dann immer, dann schreibe ich lieber was, was mir wirklich gefällt und wohinter ich stehen kann.
Ja.
Und dann ist es auf keinen Fall verlorene Zeit.
Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich mit seiner Arbeit irgendwie dann auch identifizieren kann und dahinter stehen kann. Weil man muss das ja dann auch nach draußen tragen. Man muss ja auch überzeugend sein, dass man selber davon überzeugt ist und so weiter. Und das ist natürlich alles immer ein bisschen schwieriger und anstrengender, wenn man das eigentlich für andere geschrieben hat und nicht für sich selber. Also bei so kreativer Arbeit ist das ja immer so ein bisschen der Konflikt, den man hat. So schreibt man oder ist man kreativ, um die eigene Kreativität auszuleben, oder ist man kreativ, um andere irgendwie happy zu machen? Und ich glaube, Zweiteres funktioniert nie wirklich gut auf Dauer, so. Und birgt halt immer die Gefahr, dass es irgendwann in die Hose geht. Deswegen ist der Ansatz wahrscheinlich, lieber das zu machen, was man selber gut findet, schon, auch einfach nachhaltiger, auch wenn er vielleicht am Anfang oder auf Dauer oder wie auch immer nicht dieses große Mainstream-Publikum bedient. Aber das ist ja sowieso schwierig. Dieses Mainstream-Publikum kann man ja sowieso schwer irgendwie einschätzen, finde ich, oder? Also, wie siehst du das? So, gibt's seit 20, 30, 50 Jahren das Mainstream-Publikum?
Ich glaube, die großen Hits, die hat niemand vorhergesehen. Also niemand hat, glaube ich, Harry Potter vorhergesehen und niemand hat Twilight vorhergesehen. Es gibt Leute in den Großverlagen, deren Job es ist, Trends vorherzusehen, und die schaffen es nicht immer. also ich glaube, dass man sich da auf ganz dünnem Eis bewegt, wenn man als Kleinverlagsautor sagt, so, ich verlasse jetzt meine Wohlfühlzone, weil ich möchte erfolgreich sein und ich schaue jetzt, dass ich den Massengeschmack treffe, weil das ist einfach nicht vorhersehbar, was der nächste große Trend ist. Und den Sachen nachzueifern, die gerade erfolgreich sind, kann auch furchtbar in die Hose gehen, weil bis das Buch fertig ist, ist schon wieder ein anderer Trend.
Ja, auf jeden Fall. Was ich so gefühlt sehe, ist, dass wir in den letzten Jahren tatsächlich so ein bisschen viel dystopische Stoffe wieder hatten, was dir ja eigentlich zugutekommen sollte, weil wie siehst du das? Merkst du das? Oder sagst du, naja, das ist nur in der Aufmerksamkeit ein bisschen größer geworden, aber also eigentlich war das schon immer so, oder hat sich jetzt nicht groß verändert, oder siehst du da mehr Aufmerksamkeit auch bei deinen Büchern so ein bisschen?
Prinzipiell ja, also Shape Me kam erstaunlich gut an, sehr viel besser als ich erwartet habe, weil es wirklich ein totales Nischenthema ist. Allgemein auf dem Buchmarkt habe ich den Eindruck, dass das Interesse an Dystopien gerade wieder am Abflauen ist, zumindest wenn ich einer Literaturagentin glaube, bei der ich mich beworben habe mit einem anderen dystopischen Roman, und die mir gesagt hat, sie suchen gerade keine Dystopien, weil das geht gerade nicht mehr. Also es scheint so, dass das gerade wieder im Abflauen ist, weil das, was sich jetzt gerade verkauft, scheinbar nicht das ist, was sich in einem Jahr verkauft. Aber wie zuverlässig das ist, diese Prognose weiß ich nicht. Aber Shape Me an sich ist tatsächlich, kommt gut an gerade und scheint irgendwie gerade einen Nerv zu treffen. Und auch allgemein scheinen ja eigentlich die dystopischen Romane ganz gut zu laufen. Also mich hat das auch überrascht, dass diese Agentin gemeint hat, das geht gerade nicht, weil, also zumindest in der Szene scheint das eigentlich genau das Gegenteil der Fall zu sein, dass gerade jetzt dystopische Stoffe interessant sind.
Ja, das ist auf jeden Fall irgendwie eine spannende Beobachtung, weil man eigentlich ja so in den letzten 10, 15 Jahren eher das Gefühl hatte, die Welt wird sowieso immer schlimmer und es jeden Tag neue Horrormeldungen, und dann müsste man doch eigentlich in seiner Freizeit versuchen, wie du schon vorhin angesprochen hattest, durch den Eskapismus in irgendwelche positiveren Sachen reinzukommen und diese Dystopien irgendwie nicht auch noch zu konsumieren, um sich noch schlechter zu fühlen. Das scheint ja irgendwie nicht so der Fall zu sein. Also es ist irgendwie eine ganz interessante Entwicklung, die da parallel irgendwie läuft bzw. ineinander greift. Und ich glaube, das Hauptthema eins der großen Hauptthemen ist ja die Körperlichkeit in Shape Me. Also generell, jetzt mal abgesehen auch von diesem staatlichen Eingriff und so weiter, geht's ja da auch viel um Körperlichkeit an sich. Und ich glaube, das ist schon was auch in den letzten Jahren immer wieder Thema war. Also es gab ja durch die ganzen digitalen Begleitertechnologien, sei es die Smartwatch, Fitnessarmband, Apps und was weiß ich nicht alles, schon nochmal einen riesigen Boom in dieser körperlichen Selbstoptimierung. Und Gleichzeitig hat man natürlich auch durch die gesteigerten Social Media Sachen, gerade auch mit Instagram und so weiter und Challenges und was weiß ich nicht alles, auch dass genau dieser Fitnessboom, dieser Selbstoptimierungsboom von Körpern auch sehr stark in die Öffentlichkeit getragen wurde und geteilt wurde, so. Man hat dauernd irgendwelche, Routines und Trainings von irgendwelchen bekannten Leuten oder selbst von fiktiven Leuten, so. Das ist die Fitness-Routine von Thor oder von Iron Man oder sowas. Ich glaube, da hat man schon nochmal so ein bisschen auch thematisch irgendwie so ein Boom erlebt und deswegen vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Teil des Erfolgsgrunds, weil du da ja auch genau reingehst und sagst, okay, diese übersteigerte Optimierung, diese ja sehr sehr übertriebene, krasse auch Verurteilung von allem, was nicht einer sehr absurden Normschönheit entspricht, ist vielleicht gar nicht so gut. Ich denke, das trifft auch schon irgendwo einen Nerv heutzutage.
Mhm. Jetzt haben wir ganz, ganz lange um den heißen Brei rumgeredet. Magst du, Melanie, denn mal ein bisschen was über dein Buch erzählen, worum es da überhaupt geht und so ein bisschen uns abholen?
Ja, ist wahrscheinlich ganz gut, bevor wir in die zugegeben spannende Diskussion tiefer eintauchen, weil wenn jetzt Leute gar nicht wissen, worum es geht, grundsätzlich geht es in Shape Me um eine Welt, die in einer nicht allzu entfernten Zukunft spielt. Also ähnlich wie in Black Mirror, was ja auch immer so nur so ein paar Jahrzehnte in die Zukunft blickt, macht Shape Me das auch. Und in dieser Zukunft können Lebensmittel nicht mehr mit Geld gekauft werden, sondern man bekommt ein bestimmtes Kalorienkontingent vom Staat zugeteilt. Und damit wirft man sozusagen Lebensmittel und es gibt auch eine Art Wiegepflicht, also man muss sich jeden Tag auf die Waage stellen, damit man dieses Kalorienkontingent nicht verliert. Das heißt, es gibt tatsächlich so eine komplette Körperüberwachung des Staats. Und das ist eben dazu da, dass das Übergewicht in der Bevölkerung reglementiert werden soll. Gleichzeitig gibt es die sogenannte Shape Me Corporation, denn natürlich gibt es eine gewisse kleine Oberschicht, eine kleine Prozentzahl von Leuten, die sich diese Regelungen doch irgendwie widersetzen können. Und die haben eben die Möglichkeit, dass sie bei Shape Me ihre Körper mit einem Fitness-Trainer tauschen. Und dieser Trainer bringt den Körper sozusagen wieder auf Vordermann und bringt ihn dann in besseren Zustand zurück. Diese Technologie kann natürlich auch für uns damit angestellt werden und genau das passiert in diesem Buch. Sie wird gestohlen und der Protagonistin wird dann eben eines Nachts mit dieser Technologie ihr Körper entwendet, sozusagen. Das heißt, sie wacht eines Tages auf und hat einen anderen Körper, hat kein Kalorienkontingent mehr, keinen Identifikationsstück mehr, also sie ist sozusagen für den Staat eine Unperson und kommt dementsprechend nicht in einen Lebensmittelrahmen und das sieht ja auch niemand, weil die Leute eben denken, ja, wer keinen Eigenschip hat, ist ein sogenannter Food Junkie, also die Leute, die das sozusagen absichtlich das System unterwandern, damit sie eben weiter unbeschwert essen können. Und weil das Ganze noch nicht reicht, stellt sie dann auch noch fest, dass der Körper, den sie zum Austausch erhalten hat, auch nicht ganz gesund ist. Das heißt, sie hat dann auch irgendwie eine Art Zeitlimit, um ihren eigenen Körper wiederzufinden, weil der Körper in dem Sinne ist, krank ist.
Mhm. Und es gibt aber auch noch eine zweite Perspektive in dem Buch mindestens, ne?
Genau, ja, also es gibt auch die Perspektive einer Trainerin, deren Job es eben ist, diese Körper bei Shape Me in Form zu bringen. Und das ist, glaube ich, ein Charakter, der sehr polarisiert, der soll auch polarisierend sein. Also in dem Charakter spiegeln sich im Prinzip alle Fettshaming-Vorurteile, die man sich nur denken kann. Mhm. Weil das eben eine Figur ist, die ihr Leben lang fit war und trainiert war und ja, deren Job das eben auch ist, Leute, die nicht trainiert sind, ja, auf Vordermann zu bringen. Und die strandet aber dann durch den Diebstahl dieser Technologie eben in einem dieser Körper. Und als sie dann eben nicht mehr die Aussicht darauf hat, dass sie ihren eigenen Körper bald wieder zurückbekommt, bewirkt das da ja auch so ein bisschen ein Umdenken. Und ja, sie stellt dann fest, dass das vielleicht, dass ihre Vorurteile vielleicht doch nicht ganz so Hand und Fuß haben, wie sie immer dachte. Und es gibt dann noch eine dritte Perspektive, über die ich jetzt gar nicht so viel verraten möchte, aber die dritte Perspektive ist dann die der Person, die der kranke Körper ursprünglich gehört hat, also die der Person, die den Körper der Protagonisten gestohlen hat. Also man erfährt auch sehr viel darüber, wieso hat sie das eigentlich gemacht, was hat sie das getrieben. Das heißt, es geht dann in dem Buch auch um chronische Krankheiten, auch um Pflege von Angehörigen und so weiter. Das ist dann der Aspekt, der dann später kommt und der dann eigentlich ganz weit wegführt vom Thema Fitness und Schönheitsidealen.
Da steckt auf jeden Fall echt eine Menge drin. Also du hast es jetzt wirklich sehr, sehr runtergebrochen und wenn man das Buch wenn man das liest, da ist doch eine Menge drin. Wie wichtig war das denn? Also man hätte das Ganze wirklich aus nur dieser einen ersten Perspektive erzählen können, so eine rein subjektive Sache. Warum hast du dich da, oder wie kamst du da drei verschiedene Perspektiven reingebracht hast?
Ich glaube, das war ein Thema, das ich einfach aus möglichst vielen Blickwinkeln beleuchten wollte, weil es einfach auch recht komplex ist. Was ich vielleicht noch dazu sagen kann, es sind auch immer am Anfang der Kapitel sozusagen Voice Records, weil der Fall wird dann natürlich bearbeitet von einem Gericht. Und es werden dann auch verschiedene Personen dazu befragt, wie es dazu gekommen ist, zu diesem Diebstahl und so weiter. Und da kommen dann auch Leute zu Wort, wie zum Beispiel die Vorsitzende, die diese Shaken Corporation leitet, und der Gesundheitsminister, der dahinter steckt, dass das Ganze weitergeführt wird, dieses Programm. Mhm. Also ursprünglich war es tatsächlich auch so geplant, dass das Buch überwiegend aus diesen Voice Records besteht. Das war dann in der Umsetzung dann aber nicht so einfach, wie ich mir das gedacht habe, weil dann einfach das erzählende Moment irgendwie sehr stark runtergelitten hat. Aber ich wollte von Anfang an, dass das ein Buch wird, das ein komplexes Thema aus vielen kleinen persönlichen Blickwinkeln beschreibt. Weil ich glaube, dass es einfach auch ein sehr persönliches Thema ist. Und da hat sich irgendwie die Draufsicht überhaupt nicht angeboten dafür.
Wie hast du dich denn in dieses Thema eingefunden? Ich glaube, es ist relativ schwierig, darüber zu schreiben, ohne jetzt schon marginalisierte Menschen noch mehr zu demütigen. Also ich glaube, das ist ein relativ heikles Thema. Wie hast du da Fettnäpfchen umschifft?
Ich bin mir bis zum heutigen Zeitpunkt auch nicht ganz sicher, ob mir das tatsächlich komplett gelungen ist. Also ich weiß auch von Leuten, die gemeint haben, sie finden das ganz und gar unbehaglich, was ich da geschrieben habe und fühlen sich ganz wohl damit. Eben weil natürlich diese Fat-Shaming-Jokes darin natürlich vorkommen. Prinzipiell ist es so, dass das Thema Körper und Abnehmen und Ernährung und so weiter was mich selber einfach schon sehr, sehr lange beschäftigt. Also von unterernährt bis übergewichtig habe ich schon alle Körpermaße durch. Und das ist etwas, was ich da drin auch einfach für mich persönlich verarbeitet habe. Ich habe auch während der Recherche für das Buch selber meinen Kalorienhaushalt sozusagen geregelt und habe dann eine Zeit lang mal auf 700 Kalorien täglich gegessen und mal auf 1000 Kalorien, einfach um zu sehen, wie fühlt sich das an und wie reagiert der Körper darauf. Mhm. Also ich glaube, dass ich damit niemanden auf die Füße trete, ist wahrscheinlich gar nicht möglich. Aber bis zu einem gewissen Grad finde ich, Bücher dürfen und sollen auch ein wenig unangenehm sein. Sie sollen natürlich nicht verletzen, das auf keinen Fall, aber ein wenig unangenehm sein und ein wenig zum Nachdenken anregen, das dürfen und sollen sie. Ja, man kann höchstens eben sich verstecken hinter solchen, eben hinter Leuten wie Prim, dieser Trainerin, die einfach so wie sie ist und dargestellt ist, das ist keine Figur, mit der man sich identifizieren kann oder soll.
Eben.
Aber sie ist zum Beispiel jemand, wo ich sage, ja, so jemanden kenne ich vielleicht. Also es ist jemand, den man vielleicht, wo man bestimmte Menschen wiedererkennen kann darin, aber man soll sich nicht selbst darin wiedererkennen, sozusagen. Aber es ist ganz bestimmt ein schwieriges Thema und es ist ganz bestimmt, sozusagen, es war heikel und ich war bis zuletzt nicht sicher, ob da noch der große Shitstorm mir noch droht oder nicht. Bisher ist er ausgeblieben, also scheinbar ist es geglückt, so wie ich es geschrieben habe. Aber ja, ich habe mir gedacht, das ist etwas, was ich da in Kauf nehmen möchte, weil es einfach ein interessantes Thema ist und weil es einfach auch zum Nachdenken anregen soll. Und dann kann ich nicht nur bequem sein und dann kann ich nicht nur nette Charaktere schreiben.
Ja, weil du vorhin auch den Vergleich zu Black Mirror gebracht hast, das ist ja auch in 99% der Fälle ist es auch unangenehm, dazu zu gucken.
Genau.
Also ich glaube, das ist, wenn man das so wie du macht und halt auch eindeutig zeigt, was nicht identifikationswürdig ist, positionierst du dich ja auch direkt und ich glaube, das ist schon ein Weg so, weil du dich halt nicht als Autorin eben über Leute lustig machst, die vielleicht über oder unter Ernährung leiden oder sonst irgendwas, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Dadurch, dass du die Fitnesstrainerin so darstellst, wie du die darstellst, ist, glaube ich, schon klar, dass was die Aussage des Buches ist und was nicht. So. Mhm. Und das, beziehungsweise vielleicht nicht die Aussage an sich, aber so von welchem Blickwinkel du an das Thema rangehst, sage ich mal. Weil ich meine, die Aussage muss ja die Leserschaft selber irgendwie rauslesen können oder versuchen. Und du hast ja schon gesagt, zum Nachdenken anregen. Und ich glaube, das tut es. Und ich vermute auch, dass wenn du jetzt da so eine Friede, Freude, Eierkuchenwelt mit lauter guten Leuten gemacht hättest, dann wäre das vielleicht auch nicht so eingeschlagen. Dann wäre dieses Nachdenken vielleicht nicht so, dann würde man da so einfach so locker drüber lesen. Und ich glaube, das ist auch ein Teil, es macht auch einen Teil des Reizes aus, dieser Spannung, dieses Spannungsverhältnis zwischen diesen Perspektiven, so die Gründe nachzuvollziehen. Und trotzdem klar zu wissen oder für sich rauszufinden, okay, das, was da im Großen und Ganzen passiert mit den Leuten, das ist einfach nicht in Ordnung so. Mhm. Und ich glaube, das ist auch, das kommt, glaube ich, auch ganz gut durch. Und da merkt man, dass du dich halt mit dem Thema auch beschäftigt hast und nicht einfach nur mal eine fixe Idee hattest und das schnell irgendwie runtergeschrieben hast. Das merkt man auch daran, dass du halt mehrere Themen ineinander verwebst, weil es ist ja nicht nur dieses körperlich an sich, sondern du hast ja schon gesagt, es gibt ja auch noch diese Sache mit der chronischen Krankheit, die ja nochmal eine ganz andere Ebene aufmacht und über dem Ganzen drüber her liegt ja nochmal dieses kapitalistische und staatliche, dieses Konstrukt ist ja auch nochmal da. So, es ist ja nicht nur diese Obsession mit dem eigenen Körper, sondern ist es ja auch noch eine staatliche, aufgedrängte Obsession und es ist natürlich auch eine Klasse. Frage. Also die reichen Leute, hast du gesagt, die Fitnesstrainerin macht das für reiche Leute, die sich das natürlich leisten können, während die ärmeren Schichten natürlich unter dieser Restriktion ganz, ganz hart leiden. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Ebene, die da mit reinkommt. Wieso hast du denn diese klassistische Ebene auch noch damit reingebracht? War das für dich eine Sache, die du einfach festgestellt hast, die bei unserem Gesundheitssystem halt auch mit drin ist, wie es aktuell ist?
Das hat sich tatsächlich einfach irgendwie so ergeben, aber jetzt, wo du sagst, natürlich ist das bei uns auch beobachtbar. Gesundheit ist Geldfrage und ist Klassenfrage, weil gesunde Ernährung allein ist schon teuer. Sport ist teuer. Also das ist auf jeden Fall zumindest unterbewusst eingeflossen. Ob ich das tatsächlich so bewusst vor Augen hatte, als ich das geschrieben habe, glaube ich jetzt gar nicht. Aber ja, ist natürlich so, das stimmt. Und in Schäfen ist es halt insofern anders, weil da geht es natürlich nicht um Geld, weil jeder hat eben, das wollte das Gesundheitsministerium ja eben vermeiden. Dass man sozusagen Geld braucht, um sich gesund zu ernähren, das sollte dadurch ausgegeben werden. Was sie halt nicht vorhergesehen haben, ist, dass Leute mit mehr Geld, die haben Angestellte, die haben Leute, von denen sie sozusagen das Kaloriensaldo gewissermaßen ihnen eigentlich klauen können. Also sprich, obwohl das eigentlich nicht so sein sollte, gibt es halt immer noch diese Lücken im System, wo die Leute nicht tatsächlich prüfen können, wo landet jetzt sozusagen, wo landen die Lebensmittel, die ich jetzt erwerbe. Wer ist der Endverbraucher? Und das ist natürlich bei Leuten, die jetzt zum Beispiel viele Angestellten haben oder wenn die Putzfrau jetzt sozusagen ihre Einkäufe nach Hause bringt, ob die dann landen bei ihrem Vorgesetzten oder bei ihr, ist dann schwer nachzuvollziehen. Und das ist dann diese Lücke im System, die halt gerade reiche Menschen ausnutzen, teilweise auch die ärmere Bevölkerung, das sind dann eben diese sogenannten Food Junkies, aber die sind dann halt eben stark behaftet mit diesem Makel der Scham und werden auch behandelt als Süchtige. Und das fällt dann eben bei der oberen Schicht natürlich weg, weil die können das natürlich vertuschen, indem dass sie eben zu Schäfen gehen, denen halt mächtig Kohle hineinfeuern und die vermeiden das dann natürlich. Also die können halt weiter genießen und haben da keine Konsequenzen sozusagen, die sie befürchten. Während bei armen Leuten, das kommt auch teilweise vor, die werden dann halt von der Gesellschaft geächtet dafür.
Genau, und dieses soziale Stigma, das ist ja, kann man ja wirklich eins zu eins auf die Realität übertragen, dass Menschen, die eben übergewichtig sind oder die eben über diese Norm, Körpernorm hinausfallen, werden sofort immer so als Fast-Food-Junkie, bewegungsfaul und selber schuld abgestempelt und natürlich auch gemieden und sind immer gerne als Ziel von Witzen und so weiter da. Ja, gut, wir haben auch echt schon viel und ausführlich über das Buch gesprochen. Ich hoffe, wir konnten euch da ein bisschen Lust drauf machen, das auch zu lesen. Auch wenn es ein dystopischer Roman ist, wir wissen nicht genau, wie es ausgeht. Vielleicht gibt es kein super geiles Happy End, aber mal schauen, vielleicht kommt ja irgendjemand zumindest davon. das müsst ihr aber selber rausfinden. Das Buch ist ja jetzt zu haben. Holt es euch in irgendeiner Art und Weise und lest es und lasst es uns auch gerne dann vielleicht wissen, irgendwie auf unserem Blog oder hier über Social Media oder sonst irgendwie, wie ihr das denn, wie euch das beim Lesen gegangen ist, hat es dieses unangenehme Gefühl ausgelöst, wie seht ihr diese ganzen Thematiken verarbeitet, das würde uns natürlich brennend interessieren. Melanie, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen.
Ja, danke für das total spannende Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Ja, ich möchte mich auch bedanken bei euch beiden. Das hat sehr viel Spaß gemacht, ja. Bleibt gesund, alle. Ja, genau.